Ich war die Woche ja auch krank zu Hause, wie so viele von euch, gefühlt die Hälfte der Gemeinde, oder? Das ist ein bisschen irgendwie das, was wir gerade erleben. Allein die Abmeldungen, die würden die Reihen füllen jetzt, gerade in dem Gottesdienst von den Leuten, die alle nicht da sind. Aber wie es so ist, irgendwie das Familienleben und manchmal auch das Chaos zu Hause in der Wohnung, das bleibt ja nicht stehen, nur weil man krank ist, gell? Das kennt ihr auch. Ne? Die Kinder bleiben so lebendig, wie sie sind und so weiter. Und dann war es so, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise, das passiert ja manchmal mit Türen, war die Tür zu unserer Abstellkammer plötzlich irgendwie verkantet, die ging nicht mehr auf. Ne? Und dann musste ich doch aus meinem Bett raus und habe geguckt, habe sie nicht aufgekriegt, wollte irgendwie Werkzeug dann aus meinem Regal holen, was ich so im Flur habe. Weil sie kennt ja diese Regale, so dieses System mit den Schienen, die man einfach an die Wand schraubt und dann gibt es diese Einsteckträger und dann kann man da in verschiedenen Höhen dann seine Regalböden da installieren. Dann machst du noch einen schönen Vorhang davor und keiner sieht das Chaos, was da drin ist. Ja? Das Regal ist schon seit ewigen Zeiten an dieser Wand, seitdem wir da eingezogen sind. Und ich wollte ein Werkzeug da rausholen. Und in diesem Moment, die Julia stand noch dabei, der Danny auch, weil er immer neugierig ist. Und dann kommt dieses ganze Regal von der Wand runter. Ja, ich stehe auf so einem Tritt, ich kann es irgendwie noch so halb halten. Meine Frau auf der anderen Seite und wir stehen da und denken, oh nein, was machen wir jetzt? Ich schreie noch, Danny, ab ins Zimmer, er weg, ja. Ein paar Sachen sind nach unseren Köpfen vorbeigeflogen, haben uns aber nicht getroffen. Und dann rufen wir, Robby. Dann kam er, ne, und hat eins die Sachen abgenommen, die wir ihm dann irgendwie mit einer Hand von dem Regal runtergereicht haben. Denn ganz oben auf diesem Regalboden, wo auch das zuerst abging, ja, da ist mein ganzes Werkzeug, die ganzen Maschinen und so. Ich habe keinen großen Keller und so. Ist alles irgendwie da drin. Und es war so richtig blöd, ja. Und ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst. Du denkst irgendwie, jetzt kommt alles von der Wand. Manchmal ist dein Leben so wie dieses Regal. Du hast das Gefühl, ach du liebe Zeit, jetzt hält hier irgendwie gar nichts mehr. Und das finde ich so ein schönes Bild. Weißt du, der Grund, warum mein Regal von der Wand kam, war einfach der, dass der Öli damals viel zu kurze Schrauben benutzt hat. Weil er einfach die genommen hat, die da waren. Und nicht die, die es gebraucht hätte. Das wusste er vielleicht auch. Und er dachte sich vielleicht auch noch, naja, so schwere Sachen werde ich da nicht reinstellen. Aber mit den Jahren tust du alles hinter diesen Vorhang, was du irgendwie loswerden willst. Und naja, dann wird es immer schwerer. Und dann reicht es halt irgendwann nicht. Außerdem habe ich zusätzlich an den entscheidenden Stellen natürlich auch noch Schrauben weggelassen. Weil man ist ja jetzt auch im süddeutschen Raum angekommen. Man spart ja, ne? Dass man nicht gleich wieder zum Baumarkt muss. Und das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und vielleicht geht es uns manchmal in unserem Leben so, und ich glaube, solche Zeiten kommen tatsächlich, dass wir denken, ey, ist ja, ich halte das überhaupt nicht mehr. Das ganze Lebensregal klatscht von der Wand. Was soll ich tun? Und ich will heute mit euch drei Schlüssel anschauen, wie man seine Freude und seinen Halt auch in diesen Momenten doch nicht verliert. Wir sind ja in der Predigtserie Stabile Freude, eine Reise durch den Philipperbrief. Und Paulus erlebt das und er hat so ein paar Geheimnisse, ja, die wir auch kennenlernen müssen, warum er trotzdem immer wieder Halt hat. Genau, hier habe ich es nochmal so zum, als Erinnerung, ja, Rumschraubennuss und in Zukunft nur noch die langen Schrauben. Ja, das habe ich dann auch direkt geändert, Krankheit hin oder her. Genau, und jetzt mein erster Punkt lautet, vertraue auf Gottes gutes Werk. Wir sind immer noch im ersten Kapitel vom Philipperbrief. Liebe Geschwister, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, alle Umstände, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Geschwister Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Also bei Paulus sieht gerade alles danach aus, wie wenn sein Lebensschrank von der Wand kracht. Sein Haus scheint ausgeraubt worden zu sein von irgendwelchen Dieben. Alles, was er angepackt hat, das scheint jetzt hinter ihm zusammenzubrechen. Und ich meine, jeder von uns weiß, das ist kein gutes Gefühl. Er hockt im Gefängnis und zwar gerade deswegen, weil er alles richtig gemacht hat, weil er Gott gut gedient hat. Er weiß nicht mal, ob er überleben wird oder ob es vielleicht auf die Todesstrafe hinausläuft. hey, er hat keine Möglichkeit, könnte man denken, von außen jetzt noch Menschen von Jesus zu erzählen. Er ist im Knast, er kann keine Gemeinden mehr bauen. Er kann das Evangelium nicht weiter nach Europa und nach Spanien, wo er überall hin will. Das scheint alles irgendwie aufgehalten, was er tun wollte und was Gott doch durch ihn tun wollte. Und die Gemeinden, die schon da sind, hey, er kann nichts machen, um diesen Gemeinden beizustehen. Auch da, wenn komische Leute kommen und denen irgendwas vom Pferd erzählen. Es ist alles so blöd. Aber Paulus hatte was verstanden, und zwar etwas, was wir letzte Woche auch schon vom Stephan gehört haben. Dieser Bibelvers, den Paulus am Anfang den Philippern sagt. Er sagt da, ich bin ganz sicher, in Philipper 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er in euch angefangen hat, weitermachen und vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und jetzt erfahren wir, dass Paulus diese Sicherheit, dass Gott einen guten Job macht und dass er ihn zu Ende bringt, nicht nur für andere hatte. Hey, für andere zu glauben ist voll leicht, oder? Andere zu ermutigen, ich merke es immer wieder als Pastor, es ist kein Problem, ne? Schon wenn es dann um die Familie geht, ist es manchmal viel schwieriger, ne? Denn die kannst du dann nicht irgendwie am Sonntag schön Gottes Segen und gute Woche dir und dann ist es vorbei, ja? Das funktioniert so nicht. Du siehst, was mit denen weiterhin passiert und wie das an denen arbeitet und so weiter. Aber Paulus wusste, das gilt auch für mich. Gott bringt den Job zu Ende. Weißt du, Gott ist kein schlechter Handwerker. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, das fand ich besonders gut. Wenn du keinen Sägetisch hast, aber eine Handkreissäge, naja, Hauptsache du hast einen guten Freund, ne? Der alles mitmacht, ne? Da sägst du halt auf seinem Rücken. Wenigstens sägt er nicht hinter seinem Rücken, naja. Naja, doch eigentlich schon, ne? Hey, weißt du, Gott ist kein Typ, der irgendwie Fehler macht, der da im Himmel sitzt. Er hat da seine himmlischen Überwachungsbildschirme von deinem Leben, aber er hat sich gerade einen Kaffee geholt plötzlich, ne? Kommt da wieder mit dem Kaffee in der Hand und sieht, ach du liebe Zeit, ey Leute, warum hat denn hier keiner aufgepasst? Jetzt ist der Paulus im Gefängnis, das kann doch wohl nicht wahr sein, vom Tod bedroht. Gabriel, was hast du denn gemacht da? Schimpft mit seinem Engel, sag mal, das kann doch nicht sein. Was machen wir denn jetzt? Sag mal, ich habe keinen zweiten wie den Paulus, weiß gar nicht, was ich machen soll. Jetzt ist irgendwie alles zu spät. Hey, das passiert Gott nicht. Gott verliert nicht die Kontrolle, Gott verliert nicht den Überblick. Und das wusste Paulus. Und Paulus wusste es nicht nur. Er hatte nicht nur Hoffnung, er erlebt es auch in dem Moment, wo er da im Knast sitzt. Und das finde ich so, so stark. Guck mal, Paulus sagt uns, wenn wir dann auch noch weiterlesen würden, er sagt, hey, diese öffentlichen Anhörungen, diese Gerichtsverhandlungen, die sind richtig super. Es ist der Hammer. Jetzt weiß jeder, dass ich wegen Jesus Christus im Knast sitze und ich habe überall Gelegenheit, vor Königen, vor Statthaltern, vor allen möglichen Leuten von Jesus zu erzählen. Hey, die ganzen Typen, die mich bewachen, hey, ich bin mit denen unterwegs, ich bin schon nah dran, hey, ich habe mit einem schon das Übergabegebet gesprochen. Es läuft, ich sag's dir, die Bühne ist plötzlich viel größer geworden und alle Gemeinden hier im Umland, das ist dann das Nächste, die haben gehört, dass ich im Gefängnis bin. Und weißt du was, die sind nicht mal traurig geworden, sondern im Gegenteil, die sagen, Paulus ist im Knast, jetzt müssen wir ran, jetzt machen wir den Job, ey, und die predigen und erzählen von Jesus und die beten plötzlich wie die Weltmeister durch meinen Mut, weil ich Jesus treu bleibe hier im Knast, sind die plötzlich total ermutigt, das ist ja der Wahnsinn. Ich finde das so abgefahren, ja. Paulus sagt dann noch, ja gut, es gibt auch ein paar Leute, die predigen aus schlechten Motiven, die wollen mich irgendwie überflügeln mit dem Erfolg, die wollen vielleicht meinen Job haben als Apostel und so, die wollen vielleicht die Gemeinde übernehmen, aber ist mir egal, weißt du, es ist gar nicht so, dass die falsch predigen. Also, was soll's? Super, Hauptsache die predigen, Hauptsache die erzählen von Jesus, Hauptsache Jesus wird groß gemacht, Hauptsache sein Reich wächst. Und das finde ich so stark, weißt du, wenn wir manchmal dastehen und denken, ah, alles kommt von der Wand, dann ist es so gut, wenn wir in diesen Momenten nicht die falsche Definition von Erfolg haben. Das ist nämlich das Problem. Du denkst oft, du bist nicht erfolgreich, weil du vorher die falsche Definition von Erfolg hattest. Und weißt du, die Definition, die Paulus hier von Erfolg hat, ist der in Vers 18, lesen wir es nochmal. Er sagt, er redet über diese Leute, die aus falschen Motiven da predigen und er sagt, doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Hey, das ist seine Definition von Erfolg. Das Reich Gottes breitet sich aus. Halleluja, alles läuft. Weißt du, das waren keine Leute, die ein falsches Evangelium gepredigt haben. Die haben das richtige Evangelium gepredigt, nur aus den falschen Gründen. Aber Paulus sagt, hey, das kann Gott benutzen. Damit kann Jesus umgehen. Und er freut sich. Und weißt du, wenn wir diese korrekte Definition von Erfolg haben, dann lebt sich's manchmal echt leichter. Dann musst du nicht gleich zusammenbrechen, weil es im Job nicht läuft, weil es in der Gemeinde vielleicht nicht läuft, weil du Schwierigkeiten in der Familie hast und deine Kinder irgendwie sich anders entwickeln, als du es dachtest. Und all diese Dinge, du kannst sagen, hey, Jesus macht weiter sein Ding, Jesus bleibt dran. Das ist so wichtig, dass wir die richtige Definition von Erfolg haben. Wie kannst du das anwenden? Zum Beispiel im Job. Hey, tu deinen Job, entscheide dich dafür, deinen Job zu machen, um ein Licht zu sein für Jesus. Das wäre die richtige Definition von Erfolg in deinem Job. Du sollst da ein Licht sein. Und dann ist noch ein netter Nebeneffekt, und der ist auch wichtig. Mach deinen Job auch so gut wie möglich. Hab so viel Erfolg, wie du nur kannst. Verdien so viel Geld, wie es geht. Und investiere in das Reich Gottes. Und ich glaube, dann steht Gott auch hinter dir. Dann darfst du auch erwarten, dass Jesus mit dir ist. Weißt du, wenn du sein Werk auch tust, dann darfst du erwarten, dass Dinge nicht zusammenbrechen. Auch nicht in deinem Job oder in deiner Familie oder bei deinen Freunden, deinen Ehepartner, deinen Kids. Ja, hey, deine Freunde, die sollen Jesus erleben. Die sollen Jesus erleben durch dich. Das soll deine Definition von Erfolg sein. Nicht mal in erster Linie, wie gut die Schulnoten von unseren Kindern sind oder was auch immer. Hey, um das geht's gar nicht, sondern dass sie ein Leben führen mit Jesus am Ende, dass sie von ihm hören, dass du ihnen Jesus bist, durch deine Freundlichkeit, durch deine Liebe, durch alles, was du für sie tust, selbst da, wo sie sich noch nicht für ihn entschieden haben, noch nicht für ihn geöffnet haben. Hey, dass du ihnen Jesus bist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder selbst wenn du krank bist, weißt du was? Selbst Krankheit und Tod können mich nicht berauben. Krankheit und Tod können nicht verhindern, dass Jesus alles durch mich tut, was er tun möchte. Das ist mir so wichtig. Das denken wir manchmal. Oh, der Tod hat irgendwie gesiegt und er hat ihm die Möglichkeiten geraubt. Nein. Wenn ich irgendwann gehe, wann auch immer es sein wird, dann weiß ich, dass Gott alles durch mich getan haben wird, was er getan haben wollte. Dann wird es die richtige Zeit sein. Und weißt du, dann haben wir ja das Coole auch, dass Krankheit oft genug nicht mal von Dauer ist, weil Gott heilt. Selbst da können wir erleben, dass Gott Krankheiten oft genug für ein Wunder nutzt. Da gibt es so viele coole Gedanken. Ich möchte, dass du diesen Gedanken bewahrst. Vertraue auf Gottes gutes Werk. Deine Umstände können dir nicht rauben, was Jesus in deinem Leben tut. Das können sie nicht. Es ist so ein wichtiger Gedanke, den festzuhalten im Glauben. So, hier kommt mein zweiter kurzer Punkt. Entfessle die doppelte Kraft. Vers 18b und Vers 19. Und ich werde mich auch weiter freuen. Das ist Paulus. Er sagt, ich freue mich jetzt und das wird auch in Zukunft immer so weitergehen. Das finde ich stark. Da merkst du, was in ihm lebt. Das ist diese stabile Freude, die in ihm lebt. Ja? Weil er weiß, Jesus ist an meiner Seite. Und dann sagt er, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Geistes von Jesus Christus zu meiner Rettung führen wird. Auch hier sehen wir wieder die korrekte Definition von Erfolg. Paulus sagt, dass alles, was ich jetzt erlebe, wird zu meiner Rettung führen. Und Rettung meint hier nicht, dass er aus dem Knast freikommt oder befreit wird. Hier steht im Griechischen das Wort für Heil. Für Rettung wirklich, die ewig ist. Und weißt du, das ist gar nicht so abwegig, wenn du im Knast sitzt, bist vom Tod bedroht, wirst vielleicht gefoltert oder was auch immer und die Leute wollen, dass du deinem Glauben abschwörst, dann ist es gut, wenn du darauf vertrauen kannst, hey, Jesus hält mich. Und Paulus sagt, hey, obwohl jetzt alles so schwierig ist, vertraue ich darauf, dass Jesus mich festhalten wird. Ich werde nicht meinen Glauben jetzt über Bord werfen. Ja? Ich werde nicht irgendwie jetzt irgendwie abschwören, was viele damals auch gemacht haben, gerade unter Nero, später dann auch unter Domitian und anderen. Viele haben abgeschworen. Paulus sagt, hey, ich vertraue darauf, dass ich Jesus treu sein werde bis zum Ende. Und soll ich dir was sagen? Das ist immer noch das Wichtigste in deinem Leben. So viel ist es nicht wichtig, aber dass du an Jesus dranbleibst bis zu deinem Ende, das ist wirklich wichtig. Und Paulus sagt, hey, ich vertraue darauf, dass Jesus mich festhalten wird. Er wird mich nicht loslassen. Das alles ist nur der Weg zu meiner Rettung. Das ist nur der Weg ins ewige Leben. Das ist doch eine geniale Hoffnung, die er da hat. Aber er ist nicht nur so abgehoben, dass er sagt, naja, ich und Jesus. Er hat eine doppelte Kraft, die ihm auch in dieser Sicherheit durchhalten hilft. Ja? Und das sind zum Ersten, er sagt, eure Gebete und zum Zweiten der Beistand des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wir das neu entdecken müssen, was das für eine Kraft hat, wenn Menschen für uns beten. Und eigentlich müsste hier immer eine Schlange sein, nach jedem Gottesdienst, dass Leute kommen und sagen, bete für mich. Oder ihr sprecht miteinander, ihr seid alle Christen, ihr seid alle Königskinder, ihr habt all den Heiligen Geist. Bete für mich, bete für mich. Ich habe die Herausforderung, die Frage beschäftigt mich und so weiter. Macht es einfach und erkenn mal die Kraft, die das hat. Ich habe ja neulich erzählt, dass die Juli vor meiner Predigtvorbereitung gebetet hat und ich konnte es in einem Tag durchziehen. Das ist wirklich selten. Seitdem mache ich das jedes Mal. Und ich soll euch was sagen, das ist immer so bis jetzt. Ich weiß nicht, ob mir Gott das einfach gerade zeigen will, dass Gebet wirklich absolut eine Kraft ist. Aber ich erlebe das im Grunde bei jeder Predigt im Moment. Sie betet für mich und ich ziehe es durch. Wie cool ist das denn? Oder ich habe im letzten Jahr immer wieder, wenn ich so Dienste hatte, auch gerade Auswärtsdienste und so, aber auch manches Mal hier in Pforzheim, dann habe ich in meiner Kleingruppe gesagt, hey, bitte betet für mich. Die haben sich die Termine auch aufgeschrieben zum Teil und die haben für mich gebetet, haben auch nachgefragt. Und ich habe da so einen Segen erlebt, egal ob ich vor 10 Leuten oder vor 1000 Leuten gesprochen habe. Und das ist so stark. Und ich weiß noch, ich war bei einer Predigt, bei einem Jugendgottesdienst und hinterher kommt jemand zu mir und die kannte mich schon länger, die Person. Und sie ist absolut entsetzt. Mann, du hast so affenobergeil gepredigt, sagt sie zu mir. Und ich wusste in dem Moment, richtig dieser Gedanke in meinem Herzen, ja, und es waren die Gebete. In diesem Moment, wo sie das gesagt hat, das waren die Gebete, die Menschen für mich gesprochen haben. Also wenn ihr bessere Predigten wollt, betet mehr. Ich weiß noch damals, als ich noch im Job war, da musste ich mal die Abteilung alleine leiten für 2 Wochen. Oder für 3, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und ich hatte echt Angst, das war so ein Klimagrad in der Firma, wo man genau wusste, mach einen Fehler und du bist geliefert und sie schneiden dir den Kopf ab. Ja, so war das damals. Und dann musstest du als Azubi jetzt plötzlich den Einkauf leiten. Und dann bin ich zu den Ältesten gegangen nach dem Gottesdienst und gesagt, bitte betet für mich. Die haben für mich gebetet, mir noch prophetisch was zugesprochen. Und ich war eine richtig gute 3 Wochen ohne irgendein Vorkommnis. Alle Dinge sind rechtzeitig gekommen und so. Und ich dachte, wow, wie abgefahren ist es, wenn Menschen für einen beten. Oder auch letztes Jahr im Hauskreis, habe ich glaube ich schon erzählt, aber es ist so cool, der Danny wollte nicht mehr in den Kindergarten, wochenlang dieses Thema. Dann habe ich es nochmal im Hauskreis gesagt, Bernd betet, ich merke in dem Moment, er betet wirklich in Kraft und ab dem nächsten Tag geht er wieder. Das ist so abgefahren, von einem Tag auf den anderen. Wir waren neulich ja auf einer Schulung als Ältesten, ihr werdet noch öfters davon hören, weil es echt cool ist, was wir alles gelernt haben. Hey, statistisch gesehen sagt man schon, wenn 10% der Gemeinde eine Stunde in der Woche für die Gemeinde beten, für die Dienste der Gemeinde, verändert sich die Gemeinde massiv. Ihr Lieben, wenn das schon statistisch man messen kann, da haben sie Untersuchungen gemacht in amerikanischen Gemeinden, wo man halt ganz viel Material hat und so weiter. Hey, darf ich euch mal ermutigen, ganz neu für diese Gemeinde zu beten? Hey, wenn 40% beten würden, dann würden wir hier wirklich wir würden hier Wunder erleben. Ich bin davon überzeugt. Man sagt, hey, wenn 30% für euch ganz privat beten würden und 10% so halb öffentlich, wo wir uns treffen am Gebetsabend oder ihr organisiert was in den Hauskreisen und betet für die Gemeinde und so weiter, dann würden wir hier massive Veränderungen überleben. Und ich will dir auch nochmal einen Gedanken mitgeben, der ist mir so wichtig. Weißt du, dieser Gottesdienst am Sonntagmorgen, der ist nicht deine Tankstelle. Hast du das gewusst? Ich glaube, ganz viele Christen kommen her und sagen, boah, ich muss mal wieder auftanken. Soll ich dir was sagen? Deine Tankstelle ist jeden Tag in deiner Zeit, die du mit Jesus haben kannst. Im Bibellesen, wenn du Anbetung machst und Lobpreismusik dabei anmachst, was auch immer. Hey, und dann solltest du am Sonntagmorgen eine Zapfsäule sein und der Gottesdienst nicht deine Tankstelle. Hey, und wenn ihr alle was mitbringen würdet aus eurer Gebetszeit, auch beim ganzen Thema Geistesgaben und so schon mal vorher hören würdet, hey, was ist los mit unserem Gott, was willst du tun, was soll gesagt werden, habe ich vielleicht irgendwas erlebt, was kann ich irgendwas weitergeben, was ermutigend ist, kann ich irgendwen vielleicht ermutigen im Gottesdienst, das wäre so abgefahren, das wäre so stark. Okay, jetzt müssen wir weiter. Dann auch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich will es dir immer nur noch mal ans Herz legen. Der Heilige Geist redet, wenn du deine Bibel liest. Hey, kauf dir ein Buch und mach jedes Mal, wenn du in deiner Bibel liest, genau dasselbe. Sag, Herr, was sagst du persönlich zu mir? Ich habe immer mindestens einen Satz bekomme ich, den Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir sagt. Und das ermutigt mich so kolossal. Hey, Gott redet auch durch Geschwister in der Church, die der Heilige Geist gebraucht. Auch hier. Und lass uns immer wieder da auch Hunger danach haben, dass er reden darf, dass wir ihn einladen. Und du, der du einfach selber in Geistesgaben dienst, hey, sei doch im Gottesdienst mit dieser Haltung. Herr, willst du irgendwas zu mir sagen, durch mich sagen? Das ist so eine Gewohnheit, eine gute, super gute Gewohnheit, die wir alle brauchen. Und dann fang auch an, in deiner Gebetszeit ihm Raum zu geben, dass er zu dir sprechen kann. Weil es läuft meistens so, dass es da anfängt und nicht im öffentlichen Rahmen. Und da möchte ich dich so ermutigen, fang an, dir das anzugewöhnen, immer so einen Augenblick zu haben in deiner Gebetszeit. Herr, was möchtest du zu mir sagen? Und dann spricht er in deine Gedanken hinein und dann darfst du das auch später hier im Gottesdienst erleben. Hey, und die Kraft des Heiligen Geistes, die ist da, wenn du mit Menschen über den Glauben redest, wenn du in deiner Familie Stress hast. Du darfst immer wieder diesen Gedanken haben, Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein in die Situation. Heiliger Geist, hilf mir jetzt, dass ich eine richtig gute Entscheidung treffe, dass ich es richtig gut mache. Hey, das ist so wertvoll, was wir da erleben dürfen. Mein letzter Punkt. Lebe ein ewiges Leben. Das ist mir so ein wichtiger Gedanke. Leb nicht einfach ein Leben, lebe ein ewiges Leben. Denn wenn du Christ bist, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, dann hast du ein ewiges Leben. Wenn du das noch nicht getan hast, hey, dann darfst du, es liegt bereit für dich. Das ist so genial. Aber wenn du es doch hast, dann lebst doch auch. Leb doch nicht ein Leben, wie es alle leben. Das musst du gar nicht. Du hast ein ewiges Leben. Fang mal an, das auszuleben. Ich lese diese Bibelverse. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Kein Amen, naja, vielleicht später. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Auch hier sehen wir wieder die richtige Definition von Erfolg. Nummer eins, das habe ich jetzt hier mal rausgenommen, weil in den Versen vorher würde man es noch sehen. Paulus sagt eigentlich, Erfolg ist, wenn ich das umsetze, was Jesus gefällt. Punkt. Das ist aber echt entspannend, wenn du das weißt. Erfolg ist, wenn wir das tun, was Jesus will. Nicht das, was alle anderen wollen, nicht das, was uns die Gesellschaft sagt, dass wir alle tun müssen, sondern das, was Jesus will, das ist Erfolg. Hey, wenn du das schon tust und überall, wo du es tust, darf ich dir gratulieren. Erfolgreicher Mensch. Und die zweite Definition von Erfolg, die ist eigentlich noch wichtiger. Noch wichtiger, weil vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, du kannst gar nichts mehr für Jesus tun. Erfolg bedeutet, bei Jesus Christus zu sein. Das ist schon genug. Du bist ein absolut erfolgreicher Mensch, wenn du nur bei Jesus Christus bist. Weißt du, und von dem kommt Paulus hier, wenn er in Vers 21 sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ey, und Paulus, weißt du, wenn du den Satz so liest, könntest du denken, ey, da gehört zu irgendeiner verrückten Sekte, die sich bald alle umbringen wollen, ne? Weil sie denken, die UFOs kommen und so weiter. Keine Ahnung. Oder du denkst, der ist vielleicht depressiv oder so typischer Christ, der hat keinen Bock auf das Leben, ja, der kann keinen guten Burger genießen, dem macht es keinen Spaß, irgendwie mal in den Freizeitpark zu gehen. Solche Leute kann ich gerade gebrauchen. So einer ist der Paulus. Nein, der Paulus war nicht so einer. Der Paulus war nicht so einer. In Philipper 4, im vierten Kapitel, sagt er sogar, in Vers 12, Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß aber auch, wie es ist, alles im Überfluss zur Verfügung zu haben. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Also Paulus sagt, ja, ich kenne schon Entbehrung, ich kenne schon Mangel. Und ehrlich gesagt, Leute, das macht mich nicht fertig. Ich bin unabhängig davon geworden. Jesus ist mir genug. Aber ich sage euch was, ich habe auch erlebt, dass ich Überfluss hatte, dass ich mehr als genug hatte, zu essen, zu trinken, Geld. Hey, und ich konnte es auch genießen. Das ist auch gar nicht schlecht. Da ist gar nichts Verkehrtes dran. Paulus war kein Lebensverächter. Ich erkläre diese Aussage in einem Satz. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Beziehungsweise ich erkläre den ersten Teil in einem Satz. Christus ist mein Leben. Paulus wusste, alles, was Jesus Christus dient, das dient mir auch. Das ist seine Lebensphilosophie gewesen. Alles in meinem Leben, was ich für Jesus tue, das ist auch das Beste für mich. Das ist es ist einmal eins Gedanke, weiß ich. Aber wenn wir den verinnerlichen, dann werden wir ganz anders leben. Da bin ich völlig davon überzeugt. Wenn wir nicht denken, unsere Ideen für uns selbst sind besser als Gottes Ideen für uns. Aber jetzt heißt es hier auch, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist Erfolg. Das wäre so die dritte Definition von Erfolg. Sterben ist Erfolg. Sterben ist Fortschritt. Ja, was soll das denn? Paulus wusste, Jesus ist mein Leben. Und er wusste, das findet seine Vollendung, wenn ich sterbe. Dann ist Jesus zu 100% mein Leben. Dann werde ich zum vollkommenen Leben durchdringen. Der Tod, das Sterben, das ist für Paulus einfach nur eine Tür. Hey, ich sag's dir so, der Portier bei einem Hotel, der dir die Tür aufhält, für Paulus war das der Tod. Der hält mir die Tür auf in mein neues, vollkommenes Leben. Das ist der Gedanke, den Paulus bewegt. Ich habe da noch mal ein Bild mitgebracht. Billy Graham ist jetzt gerade gestorben. Ich lese das Zitat mal auf Englisch vor oder ich übersetze es gleich auf Deutsch. Eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich werde einfach nur meine Adresse geändert haben. Ich werde in die Gegenwart Gottes eingegangen sein. Das finde ich so erstaunlich. Billy Graham ist tot, mit 99 Jahren gestorben, aber glaub kein Wort davon. Er lebt jetzt erst so richtig. Und das finde ich so wichtig. Und ich möchte mal ein paar Hoffnungspunkte noch setzen darüber, was das ewige Leben ist. Ich glaube, die meisten Christen haben nämlich überhaupt keine Hoffnung, dass das ewige Leben cool ist. Und das ist schon ein Problem. Wie ist denn die Ewigkeit? Punkt Nummer 1, den du wissen darfst, da gehe ich nochmal zurück. Vers 23. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Wenn du stirbst, bist du unmittelbar bei Christus. Es ist mir völlig egal, ob du glaubst, dass es da einen Zwischenzustand gibt, wo du ohne Körper dastehen wirst erstmal und noch warten musst und so weiter. Ich glaube das überhaupt nicht. In dem Moment, wo du tot bist, bist du aus dem raus, was Zeit bedeutet. Also ich glaube, dass dann alle Ereignisse gleichzeitig sein werden. Entrückung, Wiederkunft Jesu und das bei Christus zu sein. Das ist sowieso meine Überzeugung, aber da kannst du glauben, was du willst. Aber jedenfalls heißt es, wenn du stirbst, bist du direkt, unmittelbar bei Jesus Christus. Wie genial ist das? Wo das ist, ist mir dann völlig egal. Wenn Jesus da ist, wird es auf jeden Fall richtig gut sein. Okay? Zweitens, wichtiger Punkt. Wirklich wichtiger Punkt. Er wird immer wieder falsch verstanden unter Christen. Wenn du auferstehen wirst in der Ewigkeit, wirst du einen Körper haben. Du wirst einen neuen Körper haben und du wirst eine eigene Persönlichkeit bleiben. Das ist mir so wichtig. Du wirst kein Geistwesen im Sinne von einem Geist, wie wir das so umgangssprachlich deuten, werden. Und du gehst auch nicht in irgendeinem Kollektiv auf, so irgendwie. Ja, bist ein Teil des universellen Bewusstseins. Hör auf. Gott hat dich mit dem Körper und mit dem Bewusstsein, mit der Persönlichkeit geschaffen. Das war auch wieder kein Fehler. Gott ist nicht der Typ mit der Kreissäge auf dem Rücken von seinem Kumpel. Das war Absicht. Und ich habe es schon mal gesagt. Ah, dazu komme ich gleich noch. Ich will das hier noch kurz vorlesen. Philipper 3, 20 bis 21. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Wow, du wirst einen neuen Körper bekommen und deine Persönlichkeit wird erhalten bleiben. Sogar so, wie sie jetzt ist, nur geheiligt, so wie sie mal sein sollte, wird sie sein. Und dein Körper wird vollkommen sein und er wird nicht mehr krank werden. Nummer drei, der Tod wird getötet, der Krieg wird besiegt, Tränen haben nichts mehr zu lachen. Das wird auch ein Teil der Ewigkeit sein. Und jetzt kommt noch mal ein ganz genialer, wichtiger Punkt. Gottes himmlische Welt, was wird es sein? Wir sagen immer, wir gehen irgendwann in den Himmel. Das Problem ist nur, das stimmt nicht. Keiner von uns geht in den Himmel. Das ist nie Gottes Plan gewesen. Gottes Plan war nie, dass irgendwer in den Himmel geht. Oh, jetzt guckt ihr aber, hä? Schock ist immer die beste Methode, was einzuprägen. Ne? Deswegen, du wirst nie in den Himmel gehen. Mann, wie hat Gott die Erde geschaffen? Er hat die Erde geschaffen. Die war cool, es war eine materielle, tolle Erde. Mann, schau dir mal diese Panoramabilder an oder Erde von oben oder was es da gibt. Ey, Gott ist echt ein guter Baumeister. Diese Erde ist abgefahren cool. Ja? Gibt so eine Serie auf D-Max, wo so ein Reporter immer an abgelegene Orte geht, wo irgendwelche Aussteiger leben. Ich gucke das und denke mir immer, Mann. Wow, Gott ist so der Wahnsinn. Egal, ob es die Mongolei ist mit ihren riesigen Steppen oder Afrika, wo dann zu Fuß irgendeine Safari macht an den Elefanten vorbei und so weiter. Wie stark ist das denn? Oder Berge, Sandro, ne? Was muss ich da sagen? Also, Gott ist schon der absolute Wahnsinn. So, und wir werden in der Ewigkeit auf dieser Erde sein. Das ist das Bild von Offenbarung 21. Da kommt der Himmel im Bild vom himmlischen Jerusalem, von Zion, himmlischen Zion, auf die Erde. Oh, jetzt ist es doch echt krass. Und dann wird es eine materielle Welt geben, wo du, da bin ich davon überzeugt, essen und trinken wirst. Es wird noch Arbeit geben, Handwerk geben, Kunst geben, all diese Dinge. Wir werden Gott wirklich ehren mit all unserer Kreativität, so wie er das immer haben wollte, mit allem, was wir tun, so wie wir diese Welt gestalten, wie wir Städte bauen, wie wir, keine Ahnung, was wir dann alles machen. Aber ich will dir das auch noch kurz, einen Bibelvers dazu geben, nämlich Offenbarung 21, Vers 24. Und da geht es nicht um das tausendjährige Reich. Das ist mir so wichtig. Tausendjähriges Reich ist, wenn es das überhaupt so gibt, wie wir denken, Offenbarung 19, okay? Offenbarung 21 ist die Ewigkeit. Und da heißt es jetzt, Offenbarung 21, 24, die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben, in dem Licht dieser himmlischen Stadt Zion. Und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Da müssten wir jetzt noch reinschauen in verschiedene Stellen, Jesaja 60 und so weiter, dann würde ich das alles noch euch besser erklären können. Dafür haben wir aber keine Zeit. Ich will dir erklären, was das heißt. Es wird Völker geben im Himmel, der auf der Erde ist. Es wird Völker geben. Die ganze Vielfalt, auch das, ja, der Menschen liebt Gott und will er erhalten. Nur es wird nicht mehr so sein, dass man gegeneinander kämpft, dass man aufeinander herabsieht oder irgendwas, dass man versucht, sich gegenseitig auszustechen. Man wird sich an der Vielfalt freuen. Und by the way, das soll in der Gemeinde schon anfangen, dass man sich an der Vielfalt freut. Und dann heißt es, und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Wer sind die Könige der Welt? Ich habe jetzt keine Zeit, das zu begründen. Es gibt bald ein Seminar im Safe College zur Offenbarung. Vielleicht können wir dann länger drüber sprechen. Die Könige der Welt Das bist du. Das bin ich. Jeder einzelne Christ wird ein König sein in der Ewigkeit. Hey, wie stark wäre es, wenn du schon anfängst, wie ein König zu leben? Du kannst dir manche Dinge nicht mit anschauen, weil du ein König bist und dir das irgendwann alles mal hier gehört. Es wird nicht mehr diese Erde sein, aber weil Gottes neue Welt dir gehört. Weil du als Leiter für diese alte Welt schon eingesetzt sein wirst und König in dieser neuen Welt sein wirst. Hey, die werden kommen und die Herrlichkeit in die Stadt bringen. Das, was sie erwirtschaftet haben, das, was sie hergestellt haben, das ist damit gemeint, die Künste, das Handwerk und so weiter. Hey, es wird absolut ein florierendes Leben geben im Himmel. Und alles wird sein Zentrum haben in dieser himmlischen Stadt. Aber dennoch wird Jesus auch überall auf der Erde sein und gegenwärtig sein. Das ist das Bild, worauf wir zugehen. Und ich glaube, das ist doch wirklich etwas, worauf man sich freuen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Es wird sehr, sehr gut werden. Vertraue auf Gottes gutes Werk. Entfessle die doppelte Kraft, gerne auch gleich nach dem Gottesdienst, wenn du ein Gebet dir holen kannst, und lebe ein ewiges Leben. Hey, in diesem Bewusstsein, wer du bist, wer du sein wirst, und du bist es in Gottes Augen schon jetzt, lebe in dieser Art dein Leben. Geh mit dieser Hoffnung, mit diesem Bewusstsein in diesen Alltag, den du wieder vor dir hast, und geh so mit den Menschen um, wie es ein König tut, der direkt von Jesus ausgerüstet und bevollmächtigt ist, einfach zu leben. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wüsste nicht, wer heute hier ist und Jesus noch nicht kennt, aber ich will trotzdem, dass wir die Augen schließen. Und ich will die Einladung aussprechen. Jesus bietet dir an, dein Leben stabil zu machen. Wir haben es vorhin gesungen, durchbohrte Hände halten mich. Jesus hat nicht irgendwelche kurzen Schrauben in die Wand gedreht, sondern er hat dicke, fette Nägel durch seine Arme und Beine schlagen lassen. Er ist selber am Kreuz gestorben, damit du Leben haben darfst. In diesem Tod am Kreuz hast du Vergebung für deine Schuld. In diesem Tod am Kreuz liegt das neue Leben, sein Tod für dein Leben. In diesem Tod am Kreuz liegt deine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Hey, und wenn du heute da sitzt und du hast noch nicht wirklich eine Entscheidung getroffen für Jesus, du bist nicht wirklich von ihm durchdrungen und sein Leben breitet sich noch nicht in deinem Leben aus, dann will ich dich heute einladen, dass du den Heiligen Geist jetzt willkommen heißt und sagst, Herr, ich will, dass Jesus der Herr meines Lebens wird. Ich will, dass du die Kontrolle übernimmst. Ich will, dass du mein Leben verwandelst, mein Denken verwandelst, mein Tun veränderst. Ich will, dass du meine Sünde vergibst, meine Schuld vergibst, alles, was ich Menschen angetan habe, alles, was ich mir selbst angetan habe, alles, Herr, was ich dir angetan habe. Dann will ich dich einladen, dass du jetzt sagst, Jesus, hier bin ich. Und wenn du heute da bist und möchtest diese Entscheidung treffen, dann heb doch kurz deine Hand. Heb doch ganz kurz jetzt in diesem Moment deine Hand. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben ewig gemacht hast und unser Leben in deiner Hand stehst. Du bist ein guter Baumeister, Herr. Du machst keine Fehler, du bist nicht aufzuhalten. Herr, was du in unserem Leben tust, das kann nicht geklaut werden. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Und danke dir für dein kostbares Wort, das wir jetzt hören durften, Herr. Und für deinen Segen, der auf uns liegt. Amen.